Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Mit
Christoph,
Anna
und dem Hannes. Wir wünschen euch
viel Spaß bei der neuen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Heute mit zwei Damen an meiner Seite, mehr oder weniger an meiner Seite. Einmal die Anna, die sitzt neben mir. Hallo Anna.
Hallo Hannes.
Und einmal mit einer unserer Lieblingswinzerinnen, nämlich die Dolly Moore. Hallo Dolly.
Hallo, grüßt euch.
Die Dolly ist leider nur am Telefon mit uns verbunden. Deswegen versuchen wir, die bestmögliche Qualität herzustellen. Aber bitte verzeiht es uns, wenn es hin und wieder einmal ein bisschen ruckelt oder ein bisschen rauscht. Aber wir versuchen es so gut wie möglich hinzukriegen. Dolly, wie geht's dir? Wo bist du?
Mir geht's wahnsinnig gut. Ich sitze am Fuß des Spitzerbergs.
Ja.
Schau auf die Weinparzellen, die gerade so wunderschön in den verschiedenen Farben sich einfärben. Und davor habe ich den Blick auf meine neueste Errungenschaft, 9 Händeln. Die habe ich auch im Blick, die da denen auch sehr taugt da draußen. Ja, es ist ein sehr schöner Herbsttag.
Ja, super. Also ich habe es jetzt gar nicht verstanden. Du redest von richtigen Händeln, die da draußen rumlaufen, die du betreust.
Ja, genau. Ich habe ein Pilotprojekt gestartet, eben mit Hühnern. Mein Neffe hat nämlich eine Eierproduktion, so mit Wanderhühnern. Und wenn die dann nicht mehr so fleißig Eier legen, habe ich mir gedacht, dann wäre das eigentlich der richtige Moment für sie, dass sie noch eine richtig coole Zeit haben und in die Weingärten dürfen und dort die Würmer und Larven picken, die mir im Frühling sonst Probleme machen. Und da haben wir eben, wie gesagt, jetzt dort ein Pilotprojekt mit neuen Hühnern da und ich schaue mir das an, wie sich die wohlfühlen im Spitzerberg.
Also die sind quasi jetzt zu Gast bei dir, zwischenzeitlich.
Das sind jetzt die Vorhut für vielleicht ein Projekt, das größer wird. Genau, die haben wir jetzt noch hier direkt beim Weingutsgebäude in so einem Feld dahinter. Aber mein Wunsch wäre eben, dass wir die in den nächsten Wochen rausbringen in einen Weingarten und einmal ausprobieren über den Winter, ob die da ausreichend Nahrung finden und ob sie sich wohlfühlen und ja, und wie das dem Weingarten tut, da wird man so eine Vergleichsparzelle machen, eine mit Hühner, eine ohne Hühner und dann schauen, wie sich die, was sich da verändert, weil das ist ja eigentlich optimal, die packen eben das raus, was uns vielleicht im Frühling Probleme macht und auf der anderen Seite scharren sie in den Boden durch und sie düngen den Boden auch, also das ist ein Versuch eigentlich wieder zu einer Kreislaufwirtschaft zu kommen.
Wow.
Aber halt mit einer Methode, die sonst so nicht angewendet wird. Wir müssen erst schauen, ob das wirklich aufgeht. Aber das wäre sozusagen in Kombination mit meinem Neffen, dass wir da eigentlich wieder zum halbwegs vollen Kreis der Kreislaufwirtschaft kommen. Und da eröffnen sich natürlich verschiedene Ideen, was man da hinterher noch dran hängen könnte. Aber das sind große Träume. Meine Tochter sagt immer, Mami, ich glaube, du bist manisch.
Aber spannende Geschichte. Wieder was Neues ausprobieren. Steht, glaube ich, auch ein bisschen generell für deine Laufbahn, was ich so mitgekriegt habe. Warst du ja nicht immer Winzerin. Du hast nicht immer das gemacht schon, was du heute machst. Wie ist denn dazu gekommen? Können wir mal vorne anfangen für unsere Hörer? Bitte.
Sehr gerne. Also ganz vorne wäre im Jahr 1896, als meine Oma geboren ist.
Oha.
Die hat, meine Familie stammt eigentlich aus Rohrau. Das ist ein kleines Dorf, ungefähr 10 Kilometer von hier und waren Landwirte. Meine Oma ist aber dann, hat ihre Kindheit und Jugend bei ihrer Tante eben hier in Prellenkirchen verbracht und hat dann als Aussteuer, als sie geheiratet hat nach dem Ersten Weltkrieg, eine kleine Weingartenparzelle bekommen mit 0,17 Hektar waren das.
Ui,
das und das hat sie hat sie mitgenommen. Ja, aber ich muss sagen, damals war das eigentlich auch so. Wir hatten hier im Osten natürlich immer gemischte Landwirtschaften. Mhm. Man muss auch sehen, früher war es ja so, dass sich ein landwirtschaftlicher Betrieb in erster Linie selbst versorgt hat. Und einfach alles produziert hat, und da hat man sich ja noch nicht diese Spezialisierung angeeignet, die wir heute haben. Und da war ein Stück Weingarten, war bei jedem Landwirt eigentlich dabei hier am Spitzerberg. Und der Rest war halt, was man halt angebaut hat, über Zuckerrüben und Getreide bis zu Kukurruz und alles Mögliche halt. Und diese eine Parzelle hat eben meine Oma bekommen, und meine Eltern, die eben klassische Landwirte in Rorau waren, haben diese Parzelle mehr oder weniger als Wochenendsvergnügen weitergeführt und haben mich da oft auch mitgenommen, und ich habe das sehr geliebt, weil wo ich herkomme, ist es ganz eben, ganz, ganz eben. Und hier, wir haben das genannt, das ist der Berg, wir fahren zum Berg. Und jetzt, wenn ich das nach Tirol sage, muss ich dazu lächeln, weil der Berg ist der Berg ist
Hügel. Hügel, genau.
320 Meter hoch, ja. 320 Meter hoch, aber wenn du oben stehst, meine Lieben, da hat man einen Ausblick, von dem könnt ihr wieder nur träumen, weil rundherum ist alles eben und man sieht hunderte Kilometer weit, und da ist nichts, was den
Ja,
Blick
stimmt,
trübt.
die Weitsicht, die haben wir nicht.
Genau. Und wir sehen halt in verschiedene Länder, wir sehen jetzt nach Tschechien, also in die Slowakei, und wir sehen nach Ungarn und natürlich ins Burgenland. Und genau, ich wäre ursprünglich dafür vorgesehen gewesen, die Landwirtschaft von meinen Eltern zu übernehmen, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil es bei uns in Rorau so viele Gelsen gibt, und da wollte ich einfach, habe mir gedacht, was ist das für eine Lebensqualität, wenn man an einem Sommernachmittag nie draußen sitzen kann, und habe mich entschieden, Sprachen zu studieren. Also ich bin eigentlich ausgebildete Dolmetscherin für Französisch und Spanisch. Und habe aber dann auf einer meiner Reisen das Thema Wein anders kennengelernt. Also nicht so wie bei mir zu Hause, wo man einfach, weil meine Eltern auf dem Acker gefahren sind,
Ja,
haben sie
es war
einfach
einfach
in
harte
den,
Arbeit, oder?
haben, ja, die Arbeit, aber vor allem das Getränk war, das sie mitgenommen haben, war Wasser mit ein bisschen an Wein drinnen, um das säuerlich zu gestalten, und das war ein Getränk, das war eine Commodity. Bei uns hat man über Wein nicht gesprochen, sondern das war einfach ein Getränk. Da hat man nicht groß über die Qualität geredet, außer er war ganz grauslich, ja. Und in Frankreich habe ich kennengelernt, dass man über Sorten sprechen kann, über verschiedene Böden, über das Lagerpotenzial, über die Kombination von Wein und Essen. Das war, ich muss ehrlich sagen, ich war damals gerade 20, und da hat sich ein Tor geöffnet zu einem Universum, das mir absolut unbekannt war, und das hat mich vollkommen fasziniert. Und was mich aber vom ersten Tag an sehr gefesselt hat, das war die Frage, wie ist es möglich, dass ich im fertigen Wein, der vielleicht jahrelang schon in der Flasche gelagert ist und viel durchgemacht hat in Form von Entwicklung, wie kann ich da drinnen noch immer schmecken und riechen, auf welchem Boden der gewachsen ist? Also diese Frage, beim Wein nennt man das Terroir, das hat mich eigentlich von Anfang an fasziniert. Ich habe dann mein Studium auf das Thema Wein fokussiert und habe da Übersetzungen gemacht zu genau dem Thema, die mir aber keine Antwort auf die Frage gebracht haben, wie das ist mit dem Terroir im Wein. Und dann habe ich eine Agentur gegründet, 1991, die eben Kommunikation zu Wein macht. Aber immer im Hinterkopf hatte ich den Wunsch, meinen eigenen Wein zu machen. Und zunächst wollte ich eigentlich nach Italien, weil ich mir gedacht habe, das ist das beste Land der Welt, dort muss man leben, und haben mir auch was angelacht. In der südlichen Toskana, da habe ich dann auch was gekauft, ein Stück Land, und da wollte ich auspflanzen und dann dort leben. Aber dann kam wieder was dazwischen, eben, haben wir schon gesagt, in meinem Leben passiert immer irgendwas. Was dann passiert ist, war ein Mann, der plötzlich in mein Leben gekommen ist und wo ich mir gedacht habe, der ist es wert, dass ich die Richtung nochmal wechsle, und bin nach Portugal gezogen. Und
Spannend.
dort habe ich dann 9 Jahre gelebt, genau, habe dadurch das Italien-Projekt auf Eis gelegt, weil das war ein bisschen zu viel mit Österreich, Italien und Portugal. Und da bin ich aber dann auch dankbar, weil in der Zeit in Portugal habe ich eben festgestellt, dass die Art von Wein, die mich besonders fasziniert, die wächst in kontinentalem Klima. Das heißt eher trockenes Klima, eher große Unterschiede zwischen Sommer und Winter, wenig Niederschläge. Und dann habe ich schon festgestellt, was mir besonders gut schmeckt, das sind Weine von alten Reben. Und es war all das, was ich da in Portugal kennengelernt habe, was nämlich bei uns in Österreich damals noch nicht so bekannt war. Alles, was mich dort so fasziniert hat, hat eigentlich mit meinem Projekt in Italien überhaupt nicht zusammengepasst, weil das war eigentlich in Küstennähe, es war eigentlich noch nicht ausgepflanzt, also keine alten Reben, kein kontinentales Klima. Also wieder von vorne überlegen, wo finde ich das? Und dann plötzlich ging es auf und sagt, natürlich, da, wo meine Oma schon einen Weingarten hatte. Und so kam ich zurück zum Spitzerberg, der zu dem Zeitpunkt eigentlich noch überhaupt
Kein Begriff war.
kein Begriff war und auch, wo es keine großen Weine gab. Das war echt ein Experiment und wollte eigentlich nur so ein bisschen Wein für mich selber machen. Aber dann habe ich festgestellt, dass der Berg außergewöhnlich großartig ist. Also ich sage jetzt weiterhin Berg, auch
Ja,
wenn das
alles in
für euch
Ordnung,
kein
alles in
Berg
Ordnung.
ist.
Wir haben schon verstanden, alles gut.
Ja, und seither hat sich da was entwickelt, das richtig gut ist. Also das war jetzt
Der
eine
Schnelldurchlauf.
Lebensgeschichte. Ja, genau.
Ja. Aber jetzt muss ich kurz fragen, weil du sagst, du wolltest für die selber Wein machen. Das klingt in einem ans
Ja.
gesprochenen Satz so einfach, aber du hast ja noch, immer noch nicht gelernt gehabt. Wie geht man dann dran, dass man wirklich einmal zum Weinmachen kommt? Wie hast du das gelöst?
Ja, also ich muss sagen, ich habe ja eben schon viele Jahre dann eben mit Winzern und Winzerinnen aus der ganzen Welt gearbeitet, mit den allerbesten, ja, von Penfolds über, was ich, Châteaubriant bis Mondavi, Errázuriz und in Österreich natürlich auch und so weiter. Also ich habe schon sehr viel gelernt bei Zuschauen, sage ich jetzt einmal, oder bei Reden darüber. Und dann habe ich einen Winzer geheiratet. Der Mann aus Portugal war ja auch, der hat aber eigentlich auch nicht gelernt, muss man sagen. Der hat auch nur durch Zuschauen und Hören und Bauchgefühl gemacht. Also der Dirk Nieport ist heute sicher einer der absolut
Großer Begriff, ja.
großen Größen und hat keine Weinausbildung, muss man auch sagen, ja. Und ich glaube, dass dieser Zugang, dass man eben nicht in die klassische Weinbauschule gegangen ist und nicht die klassischen Vinifikationsmethoden und Schwefel und welche Produkte kann ich noch verwenden und so weiter. Wenn man das nicht gelernt hat, dann macht man natürlich auch wahrscheinlich vieles falsch, aber man hat auch einen offeneren Zugang und wie soll ich sagen, einen unverblendeten Zugang
Genau.
vielleicht. Und man macht Dinge, die man nicht machen würde, hätte man die klassische Ausbildung gemacht, ja. Und da entstehen dann ganz tolle Dinge draus, ja. Aber natürlich hat man mich hier in Carnuntum und in Prellenkirchen am Anfang ziemlich ausgelacht und ein bisschen, naja, was macht sie da? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, Fußstampfen, wieso dann die mit den Füßen stampfen? Oder wieso lassen die anderen Pflanzen, ich sage jetzt nicht das Unkraut, weil das ist es ja nicht, aber halt andere Pflanzen im Weingarten stehen und tun das nicht brav abmähen und wegspritzen oder so, ja. Also solche Dinge, die man halt mit einem anderen Blick drauf vielleicht gesamtheitlicher sehen kann und nicht nur diesen Ausschnitt sieht. Und wo man mich eben schon immer wieder ein bisschen für verrückt oder komisch gehalten hat, oder wahrscheinlich noch immer, keine Ahnung. Man sagt es mir ja nicht. Aber ja, das ist, kann ich eigentlich nur empfehlen. Und natürlich ist es vielleicht nicht immer ganz wirtschaftlich, was man tut, oder eben man muss halt Try and Error machen, ja, um herauszufinden, was am besten ist. Mittlerweile habe ich aber natürlich einen Kellermeister, der diese Ausbildung gemacht hat. Und der oft mir auch erklären kann, warum welche Dinge so gut geworden sind, die wir gemacht haben und was der Hintergrund ist oder was der chemischen oder physikalischen Prozesse sind. Und bei vielen Dingen aber muss ich sagen, weiß es einfach niemand. Und es ist einfach nur ein Bauchgefühl oder es ist eine Überzeugung oder eben eine Erfahrung. Man sagt, wir wissen nicht, warum das so gut wird, wenn wir es so machen, aber es ist einfach um vieles, vieles besser, ja. So.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Man schmeckt es ja heute im Glas bei deinem Weinen. Vielleicht gehen wir mal drauf ein. Die Rebsorten. Du hast dann den Spitzerberg, die alten Reben, dann quasi übernommen aus deiner Familie und dann ist ja das weitergewachsen. Und wie bist du mit der Rebsorte Blaufränkisch dann in Berührung gekommen? Weil das, glaube ich, war ja in erster Linie noch gar nicht klar, was ist da ausgepflanzt in unserer Familie oder was ist die besondere Rebsorte von der Region? Hast du das alles schon im Kopf gehabt?
Überhaupt nicht. Das ist wirklich alles by doing entstanden. Also die eine Parzelle von meiner Oma, diese 0,17 Hektar, die waren ja eine Brache. Die habe ich in den 90er Jahren neu auspflanzen lassen, dann von einem Bekannten von mir. Und ich habe gesagt, da wusste ich ja noch nicht, dass ich Wein mache.
Ja.
Pflanze einfach hin, was du glaubst. Ich hätte damals wahrscheinlich für Zweigelt votiert. Aber er hat schon zu mir gesagt, das war der Walter Glatzer, da gehört ein Blaufränkisch her. Okay, wenn du das sagst, dann mach ein Blaufränkisch. Und ja, das war eben so ein bisschen das Emotionsprojekt. Und als ich dann wirklich angefangen habe, 2002, wo wir gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt wirklich aus mit dem Spitzerberg, da haben wir eine ganze Reihe von experimentellen Pflanzungen gemacht. Weil wir dachten schon, wahrscheinlich ist Blaufränkisch das Beste, aber wirklich, wirklich wissen tun wir es nicht. Und wir haben verschiedene Sorten ausprobiert. Wir haben gepflanzt Merlot, Syrah, Petit Verdot, Malbec, Tempranillo, Cabernet Franc. Ja, alles, weil wir haben schon gewusst, das ist ein trockenes und heißes Gebiet. Also wir können da jetzt nicht mit irgendeiner frühreifen Sorte arbeiten, sondern es müssen spätreifende Sorten sein, die auch Trockenheit gut aushalten. Und das haben wir dann einfach immer speziell separat vinifiziert. Und es hat sich bald gezeigt, dass ja, es werden alles spannende Weine oder gute Weine, aber es gibt Sorten, die können das, was mich ja antreibt seit ewig schon, den Ausdruck der Parzelle, des Bodens wirklich in den Wein zu bringen. Ja? Das können manche Sorten besser als andere. Und die zwei Sorten aus dem Ganzen, die das am besten können, das sind eben der Blaufränkisch und dann auch der Syrah an zweiter Stelle. Und das ist der Grund, warum eben alle anderen Sorten haben wir jetzt dann schon langsam wieder reduziert bzw. umveredelt. Und mittlerweile die 12 Hektar, die ich bewirtschafte, sind davon sind 11 Hektar Blaufränkisch und 1 Hektar Syrah. Und das sind aber insgesamt 36 verschiedene Parzellen. Hier ist alles sehr zerstückelt. Ja. Wie schon am Anfang gesagt, das kommt halt, weil das auch immer jeder Bauernhof hatte, ein, zwei, drei kleine Parzellen, hat das dann wieder aufgeteilt auf die Kinder. Also so sind immer kleine Stückelungen entstanden. Und da haben wir sehr viele verschiedene Parzellen, die auf den verschiedenen Subriten vom Spitzerberg liegen, alle am Spitzerberg. Und da hat sich dann herausgestellt, dass diese Subriten noch einmal einen unterschiedlichen Geschmack haben untereinander. Dass die Kranzen anders schmecken als die Kobeln, anders als die obere Roterd, anders als die untere Roterd, anders als obere Spitze, untere Spitze. Das ist ein unglaubliches, eigentlich wie in Burgund, eine ganz große Charakterunterschiedlichkeit von den Reben. Und dann haben wir dann angefangen, das nach Parzellen separat zu ernten, separat zu vinifizieren, separat zu reifen und zu beobachten, wie das sich entwickelt. Ja. Und so kam es eben dazu, dass wir jetzt relativ viele Einzellagen Weinen, aber alle vom Spitzerberg machen. Ja. Und diese Entwicklung ist einfach wahnsinnig spannend. Und eben, wie gesagt, wir wissen es zwar noch immer nicht, weil wir versuchen, mit Geologen und mit Wissenschaftlern und so weiter, da in die Tiefe zu gehen, um ein Verständnis dafür zu kriegen, warum es so ist, ja, und was wir dazu tun können, um das vielleicht auch zu unterstreichen oder zu unterstützen in den Bearbeitungsmaßnahmen zum Beispiel, ja. Aber wie gesagt, da sind wir noch immer am Anfang. Wir sehen nur, das Ergebnis ist unterschiedlich und es ist faszinierend unterschiedlich, aber wirklich die geologischen und biologischen Hintergründe dahinter, die sind uns eigentlich, die wissen wir noch nicht.
Ja, da werden einige Faktoren mit einspielen, oder? Zum Beispiel die verschiedenen Bodenkulturen, die Lichteinstrahlung, die Höhen, dadurch, dass das so verzweigt ist auf diesem Berg. Oder? Kann das auch einen Grund dafür haben?
Ja, wobei, was von Höhen zu sprechen bei uns ist natürlich
Ja,
mit, ja, das schon.
ein
Das
Genau,
schon.
aber was der wirkliche Unterschied ist schon in den Höhen, ist die Boden Struktur, weil bei uns ist der ganze Boden ist sandiger Kalkboden. Ja? Also das alles, was hier auf dem Hang liegt, ist eigentlich ein Resultat des Urmeers, das hier Kalk abgelagert hat. Ja? Und das in sandiger Form, also das ist ein bisschen so die Küste des Urmeers gewesen. Und das ist ein sehr lockerer Boden. Und früher hatte man hier zum Beispiel keine Begrünung zwischen den Reihen angebaut. Und wenn wir Niederschlag haben, was ja wenig ist, aber wenn es regnet, dann haben wir meistens Starkregen für 2 Stunden. Ja? Also es kann sein, dass wir in 4 Regenfällen im Jahr den Ganzjahresniederschlag bekommen haben. Ja?
Interessant, ja.
Und dieser Starkregen hat dann oft in der Vergangenheit einfach von oben nach unten erodiert den Boden. Und das heißt, in den unteren Lagen haben wir ein bisschen mehr Erdauflage, wohingegen in den oberen Lagen, wo es nicht viel
Höhe
Höhenunterschied
liegt ja.
ist, aber der Boden ist ganz anders, ist einfach total karg und steinig und da ist kaum mehr eine Auflage drauf, kein Humus. Und das macht den Unterschied für mich, ist meine nicht wissenschaftliche, sondern nur sozusagen aus dem Bauchgefühl heraus Interpretation, was den Unterschied im Geschmack macht, ist die Verfügbarkeit von Wasser oder von Feuchtigkeit, nennen wir es so. Und dort, wo mehr Erdauflage ist, kann der Boden natürlich ein bisschen mehr Feuchtigkeit halten. Und dort, wo es nur steinig ist oder sehr grobkörnig ist, geht das Wasser einfach durch. Und man könnte jetzt sagen, okay, da wo mehr Verfügbarkeit ist von Feuchtigkeit, da entstehen die besseren Weine. Und für mich ist es aber eher so, dort wo es weniger Wasser gibt, wo es noch trockener ist, entstehen die spannendsten Weine. Die sind aber noch dazu auch eher leichtfüßig im Alkohol. Da würde man sich auch denken, wie kann das sein, wenn wir knapp 40 Grad haben im Sommer? Und ja, wie können die dann unter 13 oder 13 Alkohol haben, ja? Da brauchte man auch eine Zeit lang. Ich habe gerade gestern mit einer amerikanischen Journalistin diskutiert, der ich das schon vor 10 Jahren einmal gesagt habe, unsere Weine sind zu leichtfüßig, weil wir so wenig Wasser haben. Und dann hat die verschiedene Wissenschaftler befragt und gesagt, so ein Blödsinn habe ich noch nie gehört. Aber ganz im Ernst, die Photosynthese, der Vorgang, wie die Rebe Zucker produziert. Die Photosynthese, wenn wir uns zurückerinnern an den Physik- oder an den Chemieunterricht, je nachdem, wo man das durchgemacht hat, die Formel beginnt mit H2O. Die Pflanze verwendet Wasser plus Sonnenlicht und mit dem Chlorophyll entwickelt sie daraus Kohlenhydrate, sprich in unserem Fall Zucker. Und wenn aber das erste Element, sprich Wasser, nicht vorhanden ist, dann kann sie nicht so viel Zucker produzieren. Und deswegen sind Weine aus schweren Böden, die mehr Wasser binden können, immer kräftiger im Alkohol als Weine von kargen Böden, wo das Wasser einfach durchfließt und es nicht verfügbar ist für die Pflanze. Also
Klingt
das sind
logisch.
so Dinge, ja, klingt logisch. Nach 20 Jahren freue ich mich, das jetzt auch zu sagen.
Ja, super. Zu Recht. Zu Recht. Aber darf man nochmal auf die Region ein bisschen allgemeiner eingehen? Wir reden immer vom Carnuntum. Ist viele zwar Begriff, aber wo ganz genau das liegt und dass das Niederösterreich ist, glaube ich, vom Bundesland her.
Ja.
Und für mich als Laie verbinde ich als Weinliebhaber das eher mit der Zweigeltregion, ehrlicherweise.
Ja, das ist auch richtig, weil Carnuntum im Prinzip aus zwei großen Gebieten besteht, obwohl wir ein ganz kleines sind. Wir haben eben das westliche und das östliche Carnuntum. Und ich glaube, zunächst einmal, was wirklich sehr spannend ist, ist, wir liegen eigentlich zwischen Alpen und Karpat beziehungsweise im Gebiet Carnuntum beginnen oder enden, je nachdem, wie man drauf sieht, sowohl die Karpaten als auch die Alpen. Mhm. Und dazwischen, zwischen den beiden Gebirgszügen, ist ein Korridor, der ist circa 20 Kilometer breit. Das ist die sogenannte Brugger Pforte. Durch die floss früher mal die Donau, als die Donau noch von Nord nach Süd geflossen ist in unserem Gebiet. Okay. Und dieser Korridor, das ist nicht nur der, wo die Donau geflossen ist und wo später die Römer hochgezogen sind und so weiter, sondern das ist ein extremer Windkanal eigentlich.
Deswegen gibt es bei euch so viele Windräder im Carnuntum, habe ich öfter beobachtet.
Ja. Die Windräder machen den Wind sichtbar, der bei uns aber ein extrem wichtiges Element für den Weinbau ist, weil dieser Wind kommt normalerweise aus Ost-Südost und strömt durch zwischen diesen Gebirgsenden, steigt dann auf und geht dann durchs Donautal nach Westen und bremst sozusagen die Regenfälle, die normalerweise vom Atlantik herkommen, vom Westen. Das ist der Grund, warum jetzt einmal bei uns weniger Niederschlag ist. Mhm. Und
zudem sorgt er nur mehr für Trockenheit.
Und genau, sorgt für Trockenheit. Das heißt, einerseits kommen die Regen nicht her, zweitens trocknet er gleich alles ab, was es geregnet hat. Ja? Und bläst einfach den ganzen Sommer hindurch. Ja? Also wir haben wirklich sehr, sehr extreme Bedingungen, was die Trockenheit betrifft. Und dieser Korridor zwischen Alpen und Karpaten, der hat nicht immer existiert. Die Verbindung dazwischen ist eingesunken, wahrscheinlich vor circa 20 Millionen Jahren. Und dann hat sich das ganze Gebiet mit dem Meer natürlich gefüllt. Und dann hat sich das Meer zurückgezogen, beziehungsweise ist versickert und so weiter. Und der westliche Teil von Carnuntum, also wo die berühmten Orte wie Göttlesbrunn, Höplein und so weiter sind,
genau.
Das ist hauptsächlich, das sind Sedimentböden, eben durch dieses Sedimentieren des Meeres. Und das sind Böden, die können Feuchtigkeit ganz gut halten. Und deswegen ist dort der Zweigel so bedeutend, weil Zweigel braucht Feuchtigkeit im Boden.
Okay.
Und das östliche Carnuntum, also unsere Weinberge, die gehören schon zu den Karpaten.
Mhm. Ah, okay.
Also deswegen haben wir hier so diese Kalkhänge mit dem sandigen Boden, der überhaupt keine Feuchtigkeit hält. Und deswegen hat bei uns Zweigelt, wäre bei uns vollkommen fehl am Platz, sondern wir brauchen eine Sorte, die trockenheitsresistent ist. Und das ist der Blaufränkisch. Also das sind wirklich die zwei großen Welten beim Rotwein, Zweigelt und Blaufränkisch, wie beim Weißwein. Grüner Veltliner und Riesling haben wir das Gleiche. Der grüne Veltliner braucht Feuchtigkeit, der Riesling hält es gut auf den trockensten Steilhängen aus, auf den Felsen in der Wachau zum Beispiel. Mhm. Also das ist der Grund, warum Carnuntum sehr oft mit Zweigelt in Verbindung gebracht wird, weil die sehr dynamischen und erfolgreichen Weingüter, gerade rund um Göttlesbrunn, da kennt man sehr viele große Namen,
stimmt,
wie Markowitz und Grassl und Netzl und so weiter. Mhm. Die sind natürlich groß geworden in den letzten Jahrzehnten ganz stark mit Zweigelt. Und zwar mit einer Zweigelt-Stilistik, die doch ein bisschen anders ist als im Burgenland. Wir gehören zu Niederösterreich, wobei das ist eine politische Grenze, aber der klimatische Unterschied ist eben, dass wir noch trockener sind, dass wir keinen Einfluss haben vom Neusiedlersee. Der Neusiedlersee macht ja auch gewisse Luftfeuchtigkeit und die Reben können Feuchtigkeit auch aus der Luft aufnehmen. Ja. Aber hier in Carnuntum, wir haben einfach diesen Einfluss nicht mehr. Und wir haben aber einen kühlenden Einfluss von den Donauauen. Ja, die sind ja sehr bewaldet und das heißt, das senkt die Temperatur runter. Das heißt, wir haben kontinentalere Bedingungen in Carnuntum als im Burgenland und deswegen sind, glaube ich, die Carnuntum-Weine schon noch einmal mit einer ganz speziellen Stilistik ausgestattet. Und dann innerhalb von Carnuntum eben noch einmal diese Trennung zwischen dem Westen, das eher alpin beeinflusst ist und eben mehr diese Sedimentböden hat, und dem Osten, das eben zu den Karpaten gehört.
Sehr
Sehr
interessant.
kalkige Böden sind. Ja, das war jetzt eine Geografiestunde,
Ja,
gell?
absolut,
Sonst hätte ich auch noch was.
total spannend,
Sehr
wirklich.
spannend.
So tief sind wir ja noch gar nicht reingegangen in das Thema, also total spannend. Und man muss sagen, der Erfolg für die, also die Entscheidung für den Blaufränkisch gibt dir ja recht mit deinen Erfolgen. Du bist, habe ich vorgestern gelesen, Ausnahmewinzerin des Jahres 2024 vom Gommio gewählt worden.
Ja.
Gratulation dazu einmal.
Gratulation.
Danke für, ja, danke, das ist sehr, das freut mich sehr.
Wie gehst du generell mit diesen Erfolgen um? Du hast jetzt gesagt, eigentlich, wenn ich richtig mitzählt habe, sind es jetzt ungefähr gute 20 Jahre, wo du wirklich selber Wein machst und bist ja in aller Munde auch international anerkannt schon durch deine Weine. Was macht es mit dir? Wie gehst du mit dem um, was da passiert?
Also, ich muss einmal sagen, eine Auszeichnung per se ist eine Bestätigung, dass man vielleicht doch den richtigen Weg gewählt hat, weil das war ja auch nicht immer sicher und es gab ja viele Jahre mit vielen, vielen schlaflosen Nächten, wo man dachte, wie schaffe ich das Ganze auch wirtschaftlich? Weil man muss das schon sehen, dass ich jetzt 20 Jahre eigentlich nur hinein investiert habe in das Projekt. Ich habe 20 Jahre lang keinen einzigen Euro aus diesem Projekt Weingut entnehmen können. Ganz im Gegenteil. Wenn man so ein Weingut aufbaut, man sagt, das ist gar nicht so schlimm, ein Weingut aufzubauen. Nur die ersten 200 Jahre sind fordernd. Ja? So, ich
Ja,
meine,
genau.
20 habe ich schon hinter mir. Und in all den Jahren, wo meine Tochter immer wieder gesagt hat, Mami, könnten wir vielleicht doch auch einmal in Urlaub fahren oder so, habe ich dann immer gesagt, Anna, heuer gehen wir wieder zelten
Ja.
am Weißen See. Also man
Ist
kann
auch
sich
schön.
einfach nicht.
Ja.
Ich liebe es sowieso, war eh mein Lieblingsurlaub, ja.
Okay.
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir unsere Weine sind in den besten Restaurants auf der ganzen Welt, ja. Wir haben zum Beispiel heuer dann unseren Urlaub in Norwegen verbracht, weil dort wirklich viele unserer Weine in ganz, ganz tollen Restaurants serviert werden. Und da kann man dann gleich unterstützen mit Degustationen und Events und so weiter und kann das auch kombinieren. Und das heißt, wir leben als Winzer und Winzerinnen eigentlich ein sehr schönes Leben, wie wenn wir sehr viel Geld hätten, nur haben wir es nicht. Aber wir sind dort überall zu Gast und machen diese wunderschönsten Dinge. Wir reden mit den besten Köchen und den besten Sommeliers aus der ganzen Welt und es ist echt klasse. Und wenn dann so eine Auszeichnung kommt, dann merkt man, okay, schön langsam geht's auf, schön langsam wird es wahrgenommen. Und besonders schön ist es natürlich, wenn es im eigenen Land wahrgenommen wird, denn meine bisherigen Auszeichnungen und Top-Ratings und so weiter, die habe ich in erster Linie von ausländischen Experten, Kritikern und Medien bekommen. Und diese Auszeichnung von Gomio Österreich ist die erste wirkliche Anerkennung im eigenen Land. Und das ist wie der Prophet, gell? Und das ist eigentlich eine ganz große Freude, weil ich mir denke, okay, jetzt ist es wirklich. Jetzt ist, wenn es im eigenen Land sogar anerkannt wird, dann ist es wirklich wahr.
Ja, schön, schön, ja. War ich sogar schon länger, ja, aber man nimmt es halt erst da zur Kenntnis dann.
Ja, genau. Und es freut mich total und es gibt mir einfach wieder weiterhin Kraft und Mut und ich habe ja wahnsinnig viele Pläne und Ideen und so weiter, wie wir da weiterarbeiten müssen und was wir in alle Richtungen zu tun haben. Und ja, es bestätigt mich einfach. Und wenn meine Tochter wieder sagt, Mami, du bist manisch, dann sage ich, ja, eh, eh.
Ja, Dulli, du bist ja nicht nur Weinexpertin, sondern auch Expertin in Sachen Marketing mit deiner Agentur. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
Ja.
Manische
Ja,
eben,
genau.
oder?
Mama bist Anna,
Ja, alleinerziehend,
Familie,
genau.
zwei berufliche Projekte. Wie geht sich
Ja.
das aus?
Manchmal geht es wirklich schlecht aus. Also ich habe jetzt die letzten Tage zum Beispiel musste ich total darauf schauen, dass ich wirklich ausreichend schlafen kann, das ist das Wichtigste, weil man merkt, okay, wenn jetzt die Batterien leer werden, dass einem dann der Mut fehlt oder der Antrieb, und da muss man dann echt auf sich achten. Und ich habe leider auf ein paar schöne Dinge verzichten müssen, die jetzt zum Beispiel meine Mitarbeiterinnen von der Agentur gemeinsam gemacht haben oder auch meine Mitarbeiter hier vom Weingut, weil da ist jetzt natürlich die große Ernte ist vorbei, jetzt haben die tolle Besucher und Dinge, und das geht dann nicht. Da muss ich einfach zurückschalten und muss schauen, dass ich rechtzeitig ins Bett komme. Und ansonsten ist es halt so, das muss ich echt sagen, dass mir alles so viel Spaß macht, ja. Also ich arbeite sehr gerne Tag und Nacht und auch an den Wochenenden, weil ich es ja gar nicht als Arbeit empfinde, sondern als etwas, das ich tun möchte und das mir Spaß macht und wo ich diesen Antrieb habe, Dinge zu entwickeln, Dinge neu auszuprobieren und zu schauen, wie sich's ausgeht und wie kann man es machen. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel nächsten Sonntag mache ich bei mir hier am Weingut einen Markt, nenne ich es jetzt einmal, wo ich nur Frauen eingeladen habe, die Handwerkerinnen sind und die ganz tolle Dinge machen, ja. Und jetzt könnte man sagen, naja, man könnte ja vielleicht einmal an einem Sonntag Ruhe geben oder
Nicht bei der Dolly.
genau, aber auch das ist mir ein Anliegen. Ich finde, wir müssen zeigen, wir müssen Role Models auch zeigen. Frauen, die Unternehmerinnen sind, die etwas im Handwerk, ja, die etwas mit ihren Händen machen und davon leben und die nicht abhängig sind von irgendjemandem oder von irgendetwas, sondern die ihre Leidenschaft umsetzen. Und das ist mir so wichtig, dass wir auch der Jugend diese Dinge zeigen und diese Impulse geben und Mut machen, dass man sie nicht verlässt auf irgendetwas, irgendjemand, die Gesellschaft oder irgendein Fonds oder irgendetwas wird schon darauf schauen, damit ich versorgt bin oder ich habe ein Recht darauf, dass mich die Gesellschaft versorgt, sondern umgekehrt, dass wir sagen, mach etwas aus deinem Leben, nimm es in Angriff, wenn du etwas siehst, das oder spürst, ja, das muss man tun, da muss man, da gehört etwas anders gemacht oder man muss es kommunizieren oder man muss es zeigen, dann tu es einfach, mach es, ja. Und ich habe eigentlich ganz große Hoffnung, dass diese jüngste Generation, also die wird jetzt im Marketing, wird das als die Zielgruppe
Generation.
Alpha, ja, also die schon nach der Z kommen, ja, dass die wieder diesen Antrieb haben, weil die waren so lange eingesperrt wegen dem blöden Virus und die konnten sich in ganz vieler Hinsicht überhaupt nicht beweisen und die haben diese Absicherung, die sozusagen unsere Gesellschaft für uns macht, ja. Die haben das eigentlich als auch als Blockade empfunden. Und die wollen jetzt, die wollen Gas geben, die wollen was bewegen, die wollen etwas Sinnvolles tun, was Sinnhaftes, und die wollen ihr Tun auch bestätigt sehen, indem sie etwas bewirken, ja. Und deswegen glaube ich, dass wir da eigentlich auf eine gute Zukunft schauen können, sehr positiv. Und ich bin ein ganz großer Fan dieser ganz jungen Generation, weil ich glaube, die werden vieles gescheiter machen, als wir es gemacht haben. Die werden die Umwelt nicht so ausbeuten, die werden sich selbst nicht so ausbeuten und die werden kluge Dinge machen, die sie nicht wegen des Geldes machen, sondern wegen der Sinnhaftigkeit. Da bin ich ganz überzeugt.
Wunderschöne Worte, Dolly. Wir können nur zustimmen. Das wären fast schon schöne Schlussworte, aber wir müssen noch zwei Kleinigkeiten müssen wir mindestens noch besprechen. Aber das können
Ja.
wir mal nur zustimmen. Ein anderes kurzes Lob an uns. Ich glaube, wir gehören im Herzen zur Generation Alpha schon.
Genau,
Weil wir tun
ja,
auch, wir
das
sind auch
war
angetrieben, was besser zu machen und nach außen zu tragen. Und deswegen freuen wir uns total, Dolly, dass wir die halt da für das Gespräch gewinnen haben können. Ich möchte jetzt noch kurz für die Hörer von dir hören, wie man am besten an dein Weinsortiment dran geht. Weil wenn man auf deine Website geht, dann gibt es dann doch relativ viele unterschiedliche Weine. Wie würdest du empfehlen, kommt man so ein bisschen zu deinem Sortiment zu? Wie soll man da dran gehen? Was soll man einmal ausprobieren? Wie macht man es am besten?
Ja, also das Erste ist einmal, dass das terminlich jetzt ganz gut passt, weil ich Ende November in Tirol zu Gast bin.
Sehr
Ich
schön.
bin bei
Super.
Wein und Co. Genau, bin ich so, werde ich an 2 Tagen in Filialen von Wein und Co. meine Weine servieren. Am 24. November, das ist, glaube ich, der Freitag in
Genau.
Innsbruck.
Sehr
Und
schön.
am 25. in Kufstein.
Oh, super.
Also da hat man die Möglichkeit, ganz ungezwungen und ohne Kosten sozusagen meine Weine kennenzulernen und auch mit mir darüber zu diskutieren. Und ansonsten, wenn man sich über den Webshop herantastet, dann würde ich vielleicht so einen Querschnitt empfehlen, einmal vom Gebietswein, das eben von diesen etwas tieferen Lagen kommt mit mehr Erdauflage, dann der Ortswein Prellenkirchen von der mittleren Lage und dann vielleicht eine Einzellage, das von ganz oben ist. Und ich empfehle immer, dass man, wenn man Weine verkostet, dass man nicht nur eine Flasche öffnet, sondern 2 oder 3 und vergleicht. Und dann wieder Korken drauf, in den Kühlschrank stellen, nächsten Morgen wieder rausnehmen und wieder probieren und nächsten Morgen wieder. Das heißt, nicht 3 Flaschen an einem Tag austrinken,
Schade,
sondern
das
sich
hat
halt
jetzt
mit
sehr
den
sympathisch geklungen, der Ansatz.
Na, aber sich mit den 3 Flaschen vielleicht eine Woche oder 10 Tage zu beschäftigen. Aber man muss immer mitnotieren, weil man es sonst vergisst und auch schauen, an welchem Tag hat mir welcher Wein am besten gefallen. Und meine Daumenregel ist dann, für einen Tag in der offenen Flasche kann man ein Jahr in der geschlossenen Flasche. Also wenn ich sage, am dritten Tag
Ah,
hat mir der
okay.
Wein am besten gefallen, dann schreibe ich auf den Karton
3 Jahre Reife.
2026 drauf und dann weiß ich, das öffne ich im Jahr 26. Und wenn er mir am ersten Tag gefallen hat, dann weiß ich,
Jung,
jetzt
frisch,
trinken,
jetzt
ja?
trinken, ja. Super, super
Genau.
Tipp. Noch
Ja,
nie
das ist
so gehört. Hat was mit Oxidation wahrscheinlich zu tun oder halt mit Reife, die stattfindet,
mit
sobald du einmal
Reifung,
offen bist.
genau.
Und ja, total spannend, auf das bin ich noch gar nicht gekommen.
Super Tipp. Ja.
Ja. Siehst du? Habt schon wieder was gelernt, gell?
Ja,
Ja.
wie? Ja, heute haben wir wahnsinnig viel gelernt. Ich muss danach sowieso alles zusammenschreiben noch. Ja, Dolly, danke. Wir werden uns sehen in
Ja,
Innsbruck. Wir
super.
freuen uns schon. Wir werden auch noch auf Social Media das ein bisschen bewerben, weil das ist eine ganz tolle Möglichkeit, erstens den Winzer selber, die kennenzulernen und deine Weine. Und
Ja.
man kann die Fragen direkt an die stellen. Du beantwortest umfangreich, nehme ich an, wie immer. Du nimmst dir die Zeit. Das ist
Tut
super.
mir leid, wenn es so
Na, na,
ausführlich
ganz im
war.
Gegenteil, wir sind wahnsinnig froh.
Okay, super.
Und wir haben auch einen Punkt, den wir immer durchziehen. Da haben wir die wieder nicht vorbereitet. Das macht jetzt die Anna.
Ja.
Und zwar, wir fragen jeden unserer Podcast-Gäste um 3 Tipps, wo sie er gerne hingehen, um etwas Gutes zu essen, beziehungsweise auch einen guten
Ja.
Wein zu trinken.
Ja.
Hättest du da 3 Tipps für uns?
Weltweit oder wie hättet ihr das gerne?
Ja, bei so Stargästen wie du erlauben wir gerne auch über die Grenzen hinaus. Wir sind natürlich froh, wenn wir uns im eigenen Land tolle Tipps geben können, was
Ja,
jeder leicht erreicht,
okay.
aber gern auch drüber hinaus.
Okay, also einer meiner Lieblingsentdeckungen in Tirol,
Oh, jetzt sind wir gespannt.
ja, jetzt wird es spannend.
Genau, ist das Schulhaus im Zillertal.
Ah, sensationell, ja. Stefan, liebe Grüße.
Genau, der Stefan, der einfach so, der macht genau das, was ich vorher auch gesagt habe. Der ist überzeugt und tut es. Und es ist sicher nicht einfach, im Zillertal sowas durchzuziehen, ja, weil ja viele Betriebe anders ticken. Aber es ist grandios, was er da kocht. Und sie haben eine ganz tolle Weinauswahl. Und ich bin ein ganz großer Fan von Stefan und von seinen Ideen und von, wie sie das machen. Finde ich ganz, ganz toll. Außerdem kann man super wandern da oben. Also mir gefällt es ganz, ganz
Ja,
gut. Das
wunderschön.
ist das
Bei uns
eine.
schon oft Thema gewesen und der Leo auch im Service möchte ich erwähnen, sowie ein Senior-Chef.
Genau.
Also sensationell.
Ja,
Super Tipp.
genau, absolut.
Sympathisch sind.
Tolle Terrasse da draußen zum Sitzen. Vielleicht jetzt nicht mehr so, aber es ist einfach klasse, genau.
Genau.
Dann, wenn wir ein bisschen weiter weggehen, was könnte ich als nächstes empfehlen? Ich bin natürlich ein ganz großer Fan vom Andreas Döllerer in Salzburg,
Ja, super.
wo auch meine Tochter Anna 6 Monate in der Küche gearbeitet hat,
Oh.
um das einmal auszuprobieren, genau. Und sie hat so wahnsinnig viel gelernt. Sie hat sich jetzt zwar doch entschieden, die Weinkarriere einzuschlagen, so schaut es zumindest aus, aber sie hat sehr, sehr viel gelernt und sie es ist ja sozusagen die Liebe zur Gastronomie nicht aberzogen worden. Also das ist ein wirklich gutes Haus und es ist einfach wahnsinnig toll zu essen dort, wobei ich nicht nur ins Gourmet-Restaurant, also ich gehe auch wahnsinnig gerne ins
Wirtshaus, ja.
Wirtshaus. Und die Übernachtung, wo du dann rübergehen kannst in die Fleischhauerei in der Früh und dir direkt aus der Vitrine aufschneiden lassen oder die Weißwurst essen, das ist fantastisch. Es ist ein ganz tolles Haus mit einem großen Familienzusammenhalt, das merkt man einfach.
Sehr schön.
Und dann gehe ich jetzt noch nach Wien vielleicht, weil das ja
Klar, vor der
auch
Haustür liegt
meine
bei dir.
zweite Hause, genau. Da gibt es ein Wirtshaus, das ich besonders schätze, das heißt Resnicek.
Ja.
Und das war sehr lange, als ich studiert habe noch, war das eben so ein richtiges Studentenwirtshaus, wo man halt, weiß ich nicht, Eiernockerl und ja, was man halt so
Richtig
gegessen hat
bodenständige
als
Küche,
Student.
ja.
Ja.
Genau. Und das haben jetzt, oder jetzt ist eigentlich ist schon vor 2 Jahren, glaube ich, zwei junge Leute übernommen, die einfach auch versuchen, die klassische Wirtshausküche mitzunehmen, aber sie auch zu transponieren in die Gegenwart. Also sie haben auch die ganze Einrichtung gelassen. Es ist wirklich fantastisch. Und du kriegst halt auch, weiß ich nicht, Linsen mit Knödel und ein super Lammbeuschel und so, ja.
Und
Und
bekannt
eine
für eine
fantastische
Cordon Bleu.
Weinkarte. Die
Genau.
sind genau das Cordon Bleu, ist das Signature Dish, genau. Das esse ich normalerweise nicht, weil mir das zu viel wird. Das ist echt eine Riesenportion. Und sie haben vor allem eine fantastische Weinkarte, wo du immer, immer, immer was Tolles findest, ja. Also das ist ein absoluter Geheimtipp. Haben jetzt auch ein Kaffeehaus dazu auch aufgemacht. Und eben der Simon Schubert ist der Maître und der Sommelier und der Weinverantwortliche. Und das kann ich jedem empfehlen bei einem Wienbesuch. Die haben sogar auch samstags offen, was ja auch nicht immer der Fall ist. Absoluter Geheimtipp, muss man unbedingt hingehen. Also vielleicht ist gar kein Geheimtipp, ein absoluter Tipp. So.
Absolut
Super.
drei Megatipps, ob geheim oder nicht. Wir freuen uns drüber, unsere Hörer freuen uns drüber. Und wir können uns in erster Linie mal nur bedanken für deine Zeit, für deine tollen Themen, die du angeschnitten hast und ausführlich erklärt hast. Wir haben viel dazugelernt. Und wir freuen uns auf den 24.11. in Innsbruck, 25.11. Samstag in Kufstein. Beides Mal im Wein und Co. Und bis dahin sagen wir von Kaiser und Schmarrn Danke.
Vielen, vielen Dank. Danke, sehr inspirierend, sehr motivierend. War ein ganz ein tolles Gespräch.
Danke euch und danke, dass ihr macht, was ihr macht.
Das ist sehr nett,
Danke
das
sehr.
freut uns.
Sehr wichtig, genau.
Bis bald in
Liebe
Tirol.
Grüße
Danke,
nach
liebe Dolly.
Tirol.
Schönes
Danke.
Wochenende noch, gell?
Tschüss,
Ciao.
tschüss,
ciao, Pitti.
baba. Tata.